Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind
Andi
und Marco. Ihr hört uns wie immer im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4, in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8 sowie bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unseren anderen Sendungen findet ihr auf take42.de. Und heute geht es um eine Schauspielerin, die als eine der einflussreichsten in Hollywood gilt, ganz, ganz viele Filme gemacht hat, sich für nichts zu schade ist. Wir sprechen heute über Sigourney Weaver.
Einflussreich?
Einflussreich, ja.
Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. War mir so nicht bewusst. Also ich weiß, dass sie viele Sachen so mehr oder weniger als erste irgendwie gemacht hat und ein bisschen Wegbereiterin ist, aber einflussreich hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Nein, ich habe das gelesen, diese Zusammenfassung über ihre Biografie, da hieß es einflussreich und prägend.
Okay.
Ja, ja, habe ich mal so, dachte ich mir, klingt gut, nehmen wir.
Nehmen wir, so.
Wir fangen mal mit einem aktuellen Film an, in dem sie mitspielt. Wobei das natürlich jetzt ein bisschen, also man hört sie
relativ
nur. Genau, man hört sie und vor allen Dingen auch da. Und das ist jetzt ganz blöd, weil nur im englischen Original, weil im Deutschen gibt es eine andere Synchronstimme. Wir reden von Avatar Teil 2, Way of Water. Wie gesagt, da hat sie im Original, im Englischen, im Amerikanischen halt einer Figur die Stimme geliehen. Im Deutschen ist das eine andere Synchronstimme. Also es ist nicht die Synchronstimme von Sigourney Weaver. Sie spielt, also wer sich jetzt, wir spoilern heute sowieso, das sollte man vielleicht vorneweg sagen. Also sie stirbt ja eigentlich im ersten Teil von Avatar. Dann wird so ein
als
bisschen
Joyce, erklärt. Als Joyce, als Wissenschaftlerin, als
genau.
In Doppelrolle als Mensch und eben als diesen Avatar, den sie
richtig,
dann
ja.
Das Gesicht auch gegeben hat, logischerweise.
Genau. Und jetzt im zweiten Teil spielt sie quasi ihre Tochter, die auch, und die ist jetzt
also die Tochter des Avatars.
Genau, und das ist nicht so ganz klar, also sie ist so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber sie ist so ein bisschen wie die unbefleckte Empfängnis, also die Tochter kam zur Welt und hat DNA von ihrer Mutter. Also von ihrer Navi-Mutter aus dem Avatar, was ja auch der, und der hat ja auch wiederum DNA von der echten Grace. Also so ein bisschen verworren, ich gebe zu, ich habe es nicht hundertprozentig gerafft, ich warte mal auf die DVD und wenn wir das dann nochmal angucken. Aber auf jeden Fall spielt sie quasi ihre eigene Tochter, wie gesagt im Original mit ihrer Stimme, was dann mehr Sinn macht, weil sie sieht sich auch ähnlich. Im Deutschen hat man es nicht hinbekommen, die Stimme zu bekommen, oder man hat wieder nicht gerafft, wie auch immer. Sam Worthington und Zoe Saldana sind ebenfalls wieder mal dabei. James Cameron hat auch wieder Regie geführt. Das wird er auch bei Avatar 3 tun oder hat er de facto schon getan, denn die beiden Filme sind zusammen entstanden. Damit aber nicht genug. Avatar 4 und 5 sind schon in der Vorproduktion und alle Drehbücher sind gemeinsam oder beziehungsweise sind zusammen geschrieben worden. Laut James Cameron haben alle Autoren gemeinsam über mehrere Monate hinweg an der Grundstory über alle vier Filme hinweg gearbeitet und erst nachdem die fertig war, durfte jeder in seine eigene Kammer gehen oder in seine eigene Ecke gehen und am entsprechenden Drehbuch von Avatar 2 bis 5 arbeiten.
Müssen nicht viel prophezeien. Wahrscheinlich wird jeder Film ein anderes Element im Zentrum haben. Also beim ersten war es jetzt entweder Erde oder Luft. Das kann man sich, glaube ich, noch aussuchen. Im zweiten war es jetzt Wasser. Wahrscheinlich kommt da jetzt irgendein Feuervolk noch dazu, lebend am Vulkan. Wir werden sehen. Einfach mal so eine Theorie von mir. Musik hatte Avatar und Avatar 2 natürlich auch. Avatar 1 war noch von James Horner, der an diesem Soundtrack über 2 Jahre gearbeitet hat. Da er leider mittlerweile verstorben ist, musste Ersatz her. Dieser Ersatz ist Simon Franklin, der tatsächlich die absolut logische Wahl war, weil er zum einen sehr viel mit James Horner zusammengearbeitet hat. Also er hat viel arrangiert für die Musik, die Horner geschrieben hat. Und beim Soundtrack des Remakes von Die glorreichen Sieben haben sie tatsächlich gemeinsam die Musik geschrieben. Ferner hat er für James Camerons Titanic My Heart Will Go On produziert, was halt so eine zweite Profession von ihm ist. Also er hat schon mit Michael Jackson zusammengearbeitet, mit Madonna, mit keine Ahnung, also alle Großen aus den 80er und 90er Jahren hat er irgendwo seine Finger mit drin gehabt. Naja, und jetzt macht er halt, oder hat er für Avatar 2 die Musik geschrieben und ist auch fest eingeplant für die weiteren drei, die da kommen werden. Da wir halt noch ein bisschen was vor der Brust haben, würde ich jetzt sagen, jetzt Musik aus Avatar 2 tut der Musik von James Horner irgendwie gut. Also er hat wirklich diese Tradition übernommen. Es klingt so, wie ein Avatar-Film klingen sollte, gemessen am ersten Teil. Deswegen jetzt viel Spaß mit dem Stück aus Avatar 2. So, und dann bleiben wir auch im Weltraum bzw. im Science-Fiction. Sigourney Weaver war quasi so die erste echte weibliche Actionheldin, die man auch wirklich so bezeichnen konnte. Kein Poster-Girl, was einfach nur da war, weil sie eine Frau war und irgendwie schreiend weggelaufen ist. Nee, sie war die erste, die einem Alien Paroli geboten hat.
Und das ist auch, also 1979 mit Alien. Und das ist auch ihr Durchbruch. Also sie hatte vorher schon in Filmrollen mitgespielt und auch schon bei Woody Allen 1977 beim Stadtneurotiker zu sehen. Aber halt, das ist ihre Rolle, ihr Durchbruch von dasgleichen. Viel zu Alien, und um den geht's ja, brauchen wir nicht mehr zu sagen, weil wir haben ja 2019 schon mal eine Sendung explizit darüber gemacht. Deswegen jetzt einfach nur mal so ganz kurz, weil ja das, wir reden mal ein bisschen über das Franchise. Es wurde bereits im Jahr 2020 noch eine Alien-Serie angekündigt, die von Disney in Auftrag gegeben wurde. 2022 hätten dann die Dreharbeiten eigentlich starten sollen, wurden aber verschoben. Und im April diesen Jahres, also jetzt vor einem guten Monat, heißt es nur, dass die Serie sich in einer aktiven Vorproduktion befindet. Was da genau kommt, wann da was kommt, ist nicht bekannt. Genau, wie gesagt, Inhalt auch nicht. Aber die Story soll wohl in naher Zukunft auf der Erde spielen. Wie gesagt, aber das ist ja alles, was bei Vorproduktion ist, typisch alles im Fluss und kann sich nochmal alles ändern. Ein weiterer Film ist ebenfalls geplant. Da gibt es auch schon einen Namen, Alien Romulus oder Romulus, wie auch immer, ist der Arbeitstitel. Um was es genau geht, ist bisher auch nicht bekannt. Regie wird Fede Alvarez führen. Er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Zwei, drei Stars sind inzwischen unter Vertrag. Wann der Film kommt, ist auch noch nicht bekannt. Aber dadurch, dass was bekannt ist, ist, dass quasi aus den bisherigen Filmen, sowohl was Alien als auch die Covenant-Reihe betrifft, niemand mitspielen soll. Das heißt, die spielen im Alien-Universum, sind aber von den beiden Filmreihen oder von den bisherigen Franchise-Filmen unabhängig.
Okay. So wie zu Alien, wir schon mal eine eigene Folge gemacht haben, haben wir auch zum Komponisten des Originalfilms Alien eine eigene Folge gemacht. Das war nämlich Jerry Goldsmith. Wer mal nachschauen will, es war Folge 49, findet ihr auf Spotify oder den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Er war einer der großen Filmkomponisten des letzten Jahrhunderts, gerade was Science-Fiction angeht, gerade das, was Science Fiction angeht, kennt man. Also es war Planet der Affen, es war ganz viel Star Trek, sowohl im Originalfilm als auch später in der Serie. Und es war Total Recall, das Original mit Schwarzenegger und. Meiner Meinung nach einer der ganz großen, und ich oute mich ja so ein bisschen als Fan, deswegen freut es mich, hier nochmal Musik aus dem Original Alien spielen zu können. Atmosphärisch, gruselig, ein bisschen entrückt, will ich jetzt mal sagen. Deswegen jetzt Musik aus dem Original Alien. Ja, ich weiß, hatten wir schon mal, ist mir aber egal. Deswegen gehen wir mal zum Weltlichen über, oder?
Genau. Wir kommen damit zu etwas leichterer Kost, sag ich mal, Heartbreakers. Der Film ist aus 2001. An der Seite von Sigourney Weaver haben wir hier Jennifer Love Hewitt. Die sind dann dieses Mutter-Tochter-Gespannt, dem alle auf den Leim gehen. Jennifer Love Hewitt kennt man vielleicht aus über 100 Folgen der Serie Ghost Whisperer, von der ich noch nie eine Folge gesehen habe. Oder auch aus Criminal Minds, da hat sie wenigstens in 23 Folgen mitgespielt. Von der Serie gibt es inzwischen über 300 Folgen, auch noch nie eine davon gesehen. Also ich bin kein Jennifer Love Hewitt-Fan. Ich habe jetzt auch nichts gegen die Frau, aber egal. Gene Hackman spielt da auch mit und den kennt man. Aber einfach nur mal so kurz zur Erinnerung, vielleicht können wir mit denen auch mal eine eigene Sendung machen. Der Mann hat 2 Oscars. Einen als bester Hauptdarsteller in French Connection 1972 und einen als bester Nebendarsteller 1993 in Erbarmungslos.
So nebenbei, French Connection, gemeinhin bekannt, die Mutter des modernen Actionfilms. Sehr geiler Film, selbst heute noch nach seit über 50 Jahren, oh mein Gott.
Ja.
Ja.
Und in einer kleinen Nebenrolle haben wir Carrie Fisher. Für die sich erinnern, sie spielt die Anwältin von Sigourney Weaver. In einer der Szenen. Ich glaube, sie kommt so 2 oder 3 Mal vor, aber das ist nur so am Rande. Also, Heartbreakers ist jetzt, ne, im Vergleich zu Alien oder auch Avatar, also gerade im Vergleich zur Alien-Reihe, eher so.
Wunderbar nett. Leichte Kost.
Wunderbar leichte Kost. Also, der Film ist so eine Haltung, der Film macht Spaß.
Ich weiß auch beim ersten Mal, als ich den gesehen habe damals, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Also, der war richtig, richtig lustig. Also, der hat lustig, mit jedem. Ja, also der hat mit so vielen Klischees gespielt, wunderbar. Und es sind viele bekannte Gesichter dabei, die zu der Zeit noch nicht so bekannt waren. Deswegen lohnt sich durchaus nochmal zu gucken, auch wenn er jetzt auch seine 20 Jahre auf dem Buckel hat.
Genau. Und Musik hat er.
Genau, Musik auch von einem alten Bekannten für alle, die uns regelmäßig hören. Das war nämlich die Musik von John Debney. Also als kleiner Reminder, den hatten wir in unserer Dschungelbuch-Folge vor 2 Monaten gehabt. Und er ist Komponist unzähliger Filme und TV-Serien und halt mittlerweile auch eng mit den Disney-Studios verbandelt. Also Heartbreakers ist jetzt nicht von Disney, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, der Mann ist schon lang genug im Geschäft und kann sich wahrscheinlich auch aussuchen, wo er arbeitet. Zu den bekannteren Filmen von früher, zu denen er Musik gemacht hat, war unter anderem Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Scorpion King oder Bruce Almighty, Bruce Allmächtig. Und für Heartbreakers machte er zwar den kompletten Score, lustigerweise, das Hauptthema ist nicht von ihm, das ist von Danny Elfman. Ich konnte nicht rauskriegen, warum Danny Elfman nicht den kompletten Soundtrack geschrieben hat oder warum John Debney nicht das Hauptthema gespielt hat. Ist auch egal, wir spielen jetzt noch ein bisschen was von John Debney aus Heartbreakers und dann geht's wieder ein bisschen übersinnlich weiter.
Genau, wir sind im Jahr 1984 und auch hier kam ein Film ins Kino, der ein Franchise aus dem Boden stampfte, das bis heute aktuell ist. Wir reden über Ghostbusters. Legendär sind die beiden Filme aus den 80ern, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Harold Ramis und eben auch Sigourney Weaver. Einer der Gründe, warum sie diesen Film machen wollte, waren ihre bisher meist ernsten Rollen. Ne? Also zum Beispiel Alien kennt man jetzt, also ne? Ist ja jetzt nicht so die Parodie oder nicht so die Komödie. Sie hat in Yale des Öfteren in Komödie mitgespielt, aber halt eben noch nie auf der großen Leinwand und das wollte sie jetzt nachholen. Wie so vieles in Filmen mit Bill Murray, so auch bei Ghostbusters, einiges improvisiert. Also nicht nur die Szenen mit Bill Murray, sondern grundsätzlich wurde in dem Film auch einiges improvisiert. Da haben sie zum Beispiel diese eine Szene, in der es um Partywürstchen geht. Also das ist diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wahrscheinlich schon, wo Louis dann also es war eine Party, und er läuft da durch und unterhält sich mal kurz mit jedem so ein bisschen. Also erstmal ist das alles ein Take, also ohne Schnitt. Und zum anderen ist die komplette Szene bis auf ein paar Randnotizen wohl komplett improvisiert. Also diese ganze Thematik über Partywürstchen hat sich Rick Moranis einfach ausgedacht in dem Moment und alle machen mit.
Genau, Partywürstchen, irgendjemand fragt nach einer Aspirin und er erzählt irgendwas über ein Plagiatsprodukt, was steuerlich viel interessanter ist, weil man dafür irgendwie die dreifache Menge bekommt.
Genau, und es ist halt alles, wie gesagt, alles komplett improvisiert an der Stelle.
Wunderbar.
Entschuldigung. Ghostbusters war, wie wir alle wissen, sehr erfolgreich. Und dann kam 1989 der zweite Teil in die Kinos, ebenfalls mit Sigourney Weaver in ihrer Nebenrolle. 2021 kam dann Afterlife in die Kinos. Wie im richtigen Leben spielt auch der 30 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils. Auch hier sind viele Winner mit dabei, auch wieder Sigourney Weaver. Und für Afterlife ist... Ja?
Nee, stimmt so nicht. Also,
siehst du damit dabei?
Ja, in der letzten Szene nach dem Abspann. Also es ist wirklich so ein Easter Egg-Auftritt für die Leute, die den Abspann ausgehalten haben und am Schluss halt nochmal die letzte Szene sehen. Da ist sie dabei.
Sie hatten Credit.
Genau für die, für 10 Sekunden nach dem Abspann. Aber ich will es nur sagen, weil ich hatte mich damals auf diesen Film sehr gefreut. Ich war tief enttäuscht von dem Film, mal abgesehen von der letzten Viertelstunde und eben diese eine Szene nach dem Abspann. Ich will halt nur Leuten diese Enttäuschung ersparen, dass eben diese Original Cast eigentlich gar keine Rolle in diesem Film spielt. Außer ganz am Schluss. Spoiler. Sorry.
So. Und jetzt überleg dir, wie viel die für diese 10 Sekunden oder 15 Sekunden wohl an Gage bekommen hat. Das ist ein ganz anderes Thema. Afterlife bekommt ebenfalls eine Fortsetzung. Wann, wo, wie ist noch nichts bekannt, außer dass es eine geben soll. Und Netflix plant eine Ghostbusters-Serie, die ebenfalls von Jason Reitman produziert werden soll, der jetzt auch die beiden Afterlife-Filme macht. Und wer sich jetzt denkt, so, warte mal, da war doch was, 2016, Female Ghostbusters. War da was? Bin ich auf dem Holzweg? Nö. Richtig, da gab es nennen wir es mal Reboot der Serie. Der Film war, und das verstehe ich nicht, also der Film war nicht erfolgreich. Ich fand ihn eigentlich wirklich gut, ich fand ihn lustig.
Der war richtig gut, richtig,
also,
richtig gut.
Also ich weiß nicht, warum der gefloppt ist, also ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, und das haben die Produzenten gesagt, der Film spielt in einem parallelen Universum. Das ist nicht im Original Ghostbusters-Universum. Und trotzdem, auch hier haben wir von den drei überlebenden Original-Ghostbusters jeweils Cameos, halt dann in anderen Rollen. Aber ja, also da ist Sigourney Weaver nicht dabei, aber die Original-Ghostbusters sind dabei. Und Ernie Hudson, und das finde ich halt so lustig, der sagt an einer Stelle, I ain't afraid of no ghost. Was halt die Tagline des eigentlichen Films ist.
Ja, lustig finde ich halt auch, du sagtest, es wäre Sigourney Weavers erste Komödie wieder gewesen. Stimmt, aber sie hat keine lustige Rolle. Also sie spielt eine ernste Rolle in einer Komödie. Also sie ist...
Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
Ne?
Ja.
Also sie hat nicht einen Gag da drin, also eigentlich gar nichts. Also die lustigste Szene von ihr ist wirklich halt die im Abspann von Afterlife. Alles andere machen halt eben die Herren der Schöpfung. Aber egal. Sie war halt Love Interest in Ghostbusters. Sie war der erste Klient der Ghostbusters. Und um sie entwickelt sich halt eben auch so diese Hauptstory des Films. Und sie hat auch ein Theme in diesem Film dann auch bekommen. Dana's Theme. Und das hören wir jetzt gleich auch. Dieses Theme wurde geschrieben von Elmer Bernstein. Nicht verwandt oder verschwägert mit Leonard Bernstein, obwohl sie zwei befreundet sind. Und Elmer Bernstein gehört zu diesen Künstlern, der in den 50er Jahren in diese Kommunistenjagd in den USA reingeraten ist. Also er musste vor dieses Komitee, er wurde angeklagt, Kommunist-Sympathisant zu sein, er wollte niemanden denunzieren. Deswegen kam er auf diese sogenannte Blacklist, das hatten wir alles schon mal. Auf jeden Fall, er hatte seither bis in die Anfang 80er keinen vernünftigen Job mehr gehabt. Und bis dann eben ein John Landis um die Ecke kam und ihm den Job für seinen Film Animal House angeboten hat, den Soundtrack zu schreiben. Warum? Weil John Landis wiederum ein Kindergartenfreund von Elmer Bernsteins Sohn war und die sich einfach privat kannten. Und das hat Bernstein dann diesen zweiten Frühling in seiner Karriere verschafft, weil danach kamen dann eben weitere Aufträge und einer der Höhepunkte davon war dann tatsächlich der Ghostbusters-Film. So, jetzt haben wir genug geredet. Ghostbusters ist halt einfach immer ein großes Thema und wir mögen es beide. Deswegen jetzt Danas Theme zu Ehren von Sigourney Weaver und Elmer Bernstein, Ghostbusters. Ab dafür. Kann man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, ne?
Ach. Ja, und das ist... Danke für die Überleitung. Vintage Point heißt der nächste Film im Original oder halt im Deutschen 8 Blickwinkel. In dem Film erleben wir eine Story immer und immer wieder. Die ist, glaube ich, jedes Mal so 15 Minuten lang. Ich weiß nicht, ob wirklich 8 verschiedene Stories oder 8 verschiedene Blickwinkel sind, aber auf jeden Fall sind mehrere. Dann nochmal so.
Also, um das direkt zu ergänzen, also es sind 8 Personen, die halt eben diese Situation erleben, aber man bekommt unterschiedliche Abschnitte davon mit, also manche kriegen mehr Zeit, manche weniger und am Ende oder an manchen Stellen überschneiden sie sich auch einfach, deswegen ist es nicht ein Film 8-mal aus einer anderen Perspektive, sondern es ist schon sehr intelligent zusammengeschnitten und sind immer wieder andere Sequenzen. Also die am Ende dieses Gesamtbild ergeben.
Genau, weil ich wollte mich eigentlich, wann war der? 2007, 2008. Und ich fand das halt, also ich fand das für damals, also das gab es halt bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich hatte es bis dahin nicht erlebt, dass man wirklich so eine Story, du machst dieselbe Story einfach immer, immer wieder, aber aus den verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Charakteren. Und also es geht letztendlich um einen Anschlag in Spanien, wo auch der US-Präsident da ist und es ist genau ein Anschlag auf den US-Präsidenten und halt über den Verlauf der Story aus diesen verschiedenen Blickwinkeln erfährt man quasi immer mehr, wer es letztendlich auch ist und um diesen Effekt zu verstärken, dass man auf einmal einen anderen Blickwinkel hat, wurden verschiedene Szenen mit sehr leichten Unterschieden in Körpersprache und Betonung gedreht und gerade in den Szenen mit Matthew Fox, Achtung Spoiler, der ist ja mal der gute Cop und dann ist er mal der böse Cop. Und dann quasi, wie sich die Story entwickelt, so wurde gerade bei Matthew Fox wurden Szenen nochmal gedreht, mit einer anderen Betonung, einer anderen Körpersprache, als dann klar ist, dass er der Böse ist, um das dann einfach nochmal zu verstärken. Weil das sollte auch diese Wahrnehmung der einzelnen Leute nochmal verdeutlichen, dass man, wenn man denkt, er ist der Gute, nimmt man der Person anders wahr, als wie man weiß, dass er der Böse schon ist. Sigourney Weaver spielt hier eine TV-Produzentin, die mit all ihren Kameras, wie gesagt, das Ganze wird live übertragen im Fernsehen, den Terroranschlag halt dann quasi aufnimmt. Man sieht sie dann in ihrem kleinen Studio, so ein Übertragungswagen, wo dann irgendwie so 10 Kameras alle zusammenkommen und auch da wird dann halt nochmal klar, da spielen auch ein paar Schlüsselszenen an der Stelle. Und die ursprüngliche Idee war ja vom Regisseur Pete Travis, dass diese TV-Produzentin eigentlich ein Produzent hätte sein sollen, also eine männliche Rolle. Man hat aber dann irgendwann mal zwischendurch, oder Travis hat dann selber festgestellt, meine Cast ist jetzt sehr männlich lastig, vielleicht ändern wir das. Und hat dann eben aus dem Produzenten eine Produzentin gemacht. Rex heißt die Person, ist weiblich-männlich, ist Unisex, also da muss man nicht viel ändern. Und dann ging die Rolle halt eben an Sigourney Weaver.
In Nebenrollen waren dann auch so Leute wie Forrest Whitaker und
William Hurt.
William Hurt, genau, dabei. Also wirklich ein toller Film. Also Blickwinkel eben von dieser Produzentin, von einem ganz normalen Besucher dieser Venue, wo der Anschlag passiert, von Leibwächtern, Polizisten, also alles Mögliche. Also es war echt ein spannender Film und die Musik hat da auch viel zu beigetragen. Die kam nämlich vom Isländer Atli Örvason, den wir tatsächlich kaum irgendwie kennen. Also der ist, der läuft so ein bisschen an den großen Produktionen vorbei. Also der macht viel für Netflix, hat da zum Beispiel für diesen Eurovision-Film die Musik gemacht. Du erinnerst dich?
Mhm.
Mhm. Es war so tatsächlich das Bekannteste, was ich so auf der Filmlinie von ihm gefunden habe, außer eben 8 Blickwinkel. Was ich aber interessant fand, und anscheinend ist das auch der Grund, warum er keine großen Filmscores macht, der verdient sein Geld hauptsächlich durch den durch die Musik für das große Chicago-TV-Franchise. Ne? Also diese NBC-Serien Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med und Chicago Justice, die seit, ich glaube Chicago Fire läuft seit 2012 und die anderen sind so in immer so 2 Jahre später noch dazu gekommen.
Also ich habe gefühlt, seit Chicago gibt, laufen diese Serien, aber ich weiß, was du meinst. Ja, die sind nicht so alt.
Ja, also wie gesagt, Chicago Fire läuft seit 2012 und kein Ende in Sicht. Und ich glaube, Chicago Justice ist die einzige Serie, die es irgendwie nicht überlebt hat. Also die anderen drei, die laufen noch. Und ja, und zu allen dreien oder zu allen vieren schreibt er exklusiv die Musik. Naja, bei 4 Serien, Weekly-Shows.
Bist halt auch ein bisschen beschäftigt, also.
Ne, hast du was zu tun? Und, ja, gut. Deswegen wenig Auszeichnungen, wenig Credit im allgemeinen Filmgeschäft, aber nichtsdestotrotz, tolle Musik für 8 Blickwinkel und da hören wir jetzt was draus. Die Musik von Atli Irvason. Und ich merke gerade, wir springen echt quer durch die Genres. Also Sigourney Weaver, wie du schon gesagt hast, die ist sich für nichts zu schade. Und das nächste ist halt tatsächlich auch noch Best of Both Worlds. Es ist eine Komödie und es ist Science Fiction. Und es ist sogar noch gut.
Genau. Galaxy Quest ist eine Sci-Fi-Parodie aus dem Jahr 1999. Und auch wenn hauptsächlich Star Trek durch den Kakao gezogen wird, kommen auch andere Klassiker. Allen voran eben die Rolle von Sigourney Weaver, deren Job eigentlich darin besteht, den Computer ständig zu wiederholen. Also der Computer sagt was und sie sagt es. Oder man stellt nicht dem Computer direkt eine Frage, sondern man fragt Sigourney Weaver etwas und Sigourney Weaver fragt dann den Computer. Das wird dann auch mal
woraufhin sie dann wiederum die Antwort wiederholt.
Genau, also, und sie wiederholt dann auch die Antwort. Und das wird auch im Film parodiert, weil sie sagt dann irgendwie im Original so, I have one lousy job, but I'm gotta do it. Ist keine Star Trek-Referenz als solches, sondern geht zurück auf eine Rolle in Buck Rogers. Weil da, also ich habe Buck Rogers nie gesehen, das muss ich sagen. Aber da ist das wohl so, dass quasi der Computer was sagt und dann wird das quasi von irgendjemandem wiederholt. Was dann bei Galaxy Quest eben Sigourney Weaver ist oder halt Gwen, glaube ich, heißt die Rolle. Aber alle Fälle. Ansonsten wird der Captain der USS, nee, der NTE Protector, gespielt von Tim Allen. Das ist die komplette Parodie auf Captain Kirk. Allen voran, immer wenn die Uniform zerrissen wird, was ja gefühlt in der Originalserie bei jedem Kampf vorkommt. Und dadurch, dass in der Originalserie mal mindestens in jeder zweiten Folge gekämpft wird, also immer so dieser Fistfight von Captain Kirk, gut, klar, 1966, ne? Man hat immer gesagt, Bonanza im Weltall. Also das wird halt hier komplett persifliert. Neben Sigourney Weaver, wie gesagt, Tim Allen, auch noch Alan Rickman, der quasi eine Art Spock in der Galaxy Quest Welt spielt, Dr. Lazarus.
Bei Krabtals Hammer.
Bei Krabt-Gedanke, genau, bei Krabtals Hammer. Sam Rockwell ist auch dabei, er spielt ein Rothemd und die Star Trek Fans wissen, aha, ein Rothemd ist eine Person, die bei einem Außeneinsatz getötet wird, bevor die erste Werbeunterbrechung kommt und dementsprechend keinen Namen hat. Und dementsprechend heißt Sam Rockwells Charakter in Galaxy Quest auch einfach nur Guy. Also quasi im Deutschen übersetzt Typ oder ja, nee, doch Typ, Punkt.
Galaxy Quest nimmt halt nicht nur das Franchise als Film auf die Schippe, also es macht den kompletten Rundumschlag auch um das ganze Fan, um die ganzen Fans drumherum. Es startet auf einer Convention, die mit gelangweilten Schauspielern, die eigentlich gar keinen Bock drauf haben, bis auf den einen, der halt das Bad in der Menge genießt. Herrlich. Also kann man jeden Star Trek-Fan, der den wirklich noch nicht gesehen haben sollte, dringend ans Herz legen. Also wir haben ja da, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, auf einer Convention erzählt bekommen, dass Star Trek-Darsteller, die diesen Film gesehen haben, sich ein bisschen böse zum Regisseur umgedreht haben und irgendwie sowas geflüstert haben, wie, das habe ich dir im Vertrauen erzählt, wieso ist das hier im Film drin? Also da scheint mehr dran zu sein an diesen ganzen Backstage-Dingern, als man vielleicht irgendwie zugeben will.
Es gibt Fortsetzungsgerüchte. Also die gibt es ja eigentlich seit der Film draußen ist.
Ich glaube, wir sind über die Gerüchte hinaus. Also ich glaube, ich habe irgendwo letztens sogar was von Confirmation gelesen.
Mhm. Genau, da kommen wir auf jeden Fall. Paramount hat jetzt vor ein paar Tagen erst mitgeteilt, dass man Paramount hat vor ein paar Tagen erst mitgeteilt, dass sie an einer Serienadaption arbeiten, welche dann beim hauseigenen Streamingdienst platziert werden soll. Also von daher, wir sind über die Gerüchteküche hinaus. Wer allerdings in dieser Serienadaption dann mitspielen wird, darüber ist noch nichts bekannt. Und man befindet sich wohl auch in einem frühen, und da sind wir wieder beim Thema, aktiven Vorproduktionsstatus. Was auch immer das heißen mag.
Und ganz ehrlich, ich bin jetzt mal gespannt, was denn da produziert wird. Also geht es jetzt um die Geschichte, die wir in Galaxy Quest gesehen haben? Oder kriegen wir jetzt quasi die Serie produziert, die in Galaxy Quest wiederum persifliert wird.
Ah, jetzt wo du sagst, stimmt. Also,
ne, also so irgendwo so, also Star Treks, Paramounts Antwort auf Orville, was wiederum nicht Paramount ist. Aber Star Trek. Aber doch nicht. Du verstehst. So.
Ja, also sehen wir quasi, gucken wir Schauspielern beim Schauspielern zu oder sehen wir die Serie aus dem Film? Das meinst du?
Genau.
Das wird jetzt interessant, tatsächlich, ja.
Meta, haha.
Gut, Musik. Machen wir erstmal Musik, bevor es zu abgespaced wird, haha.
Okay, Musik kommt von David Newman. Newman, kennen wir. Familie Newman, die gemeinsam dafür gesorgt haben, dass diese komplette Familiendynastie 92 Musik-Oscar-Nominierung wohlgemerkt, gesammelt hat. Also das geht vom Vater über die Geschwister bis hin zum Cousin. Und David Newman ist der halt tränenerweichende eine Nominierung dazu beigesteuert hat. Aber da sind wir ja nicht kleinlich, das nimmt man halt so mit. Er ist seit 1984 im Geschäft und auch wenn es um die letzten Jahre ziemlich ruhig um ihn geworden ist, war er doch immer, ja, präsent. Sein letzter Score war für die Netflix-Warner-Co-Produktion und Animationsserie Green Eggs and Ham. Kenne ich tatsächlich jetzt nicht, außer den Titel.
War wirklich gut.
Ah, okay.
Ist eine Cartoon-Sache. Unter anderem mit den Stimmen von Michael Douglas. Hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Also die erste Staffel war klasse, zweite Staffel war immer noch okay. Aber hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Doch.
Ja, also es ist immer noch auf meiner Watchlist. Also es ist wohl auch abgeschlossen nach 3 Staffeln. Also es lief von 2019 bis 2022. Und wo Newman auch dran mitgearbeitet hat, das fand ich übrigens dann auch wieder bemerkenswert. Er hat die Spielberg-Version von West Side Story musikalisch überarbeitet. Also die Musik. Es ist ein Musical, die steht natürlich, aber er war derjenige, der es neu arrangiert hat, der die Instrumentalisierung ein bisschen überarbeitet hat und auch den ein oder anderen Song nochmal neu aufgelegt hat. Also es ist ja mehr oder weniger eine etwas erweiterte Version von dem klassischen West Side Story, was auch auf die Bühnen damals gekommen ist. Ja, und Galaxy Quest ist halt eben auch von ihm und da hören wir uns jetzt das schöne Theme an. Wir freuen uns auf jede Anleihe an Star Trek, die da drin zu hören ist. Es ist cheesy, es ist es ist pseudo-orchestral, es ist einfach Galaxy Quest. Viel Spaß.
So, bevor wir zum letzten Film kommen, wer sich wundert, wir reden ja die ganze Zeit über Sigourney Weaver, aber was macht denn Sigourney Weaver alles? Wir haben es erst gar nicht probiert, die Bio in die Serie, in die Sendung zu bekommen. Das schaffen wir nie. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach als wirklich komplettes Standalone für die Webseite. Also wer ein bisschen mehr über Sigourney Weaver erfahren möchte, einfach mal auf take42.de gehen. Da gibt es dann die kleine Biografie zu Sigourney Weaver. Muss man nicht lesen, kann man hören, aber ja, also drücken musst du trotzdem. Aber halt nicht jetzt, sondern später.
Genau, ein paar Eckpunkte haben wir jetzt hier in unserer Folge schon gehabt.
Genau, haben wir immer so rein. Das können wir unglaublich gut. Wir können so, dass wir so Fakten mal so zack reinstreuen. Ja, das ist mal gut für.
Genau.
Ausführlich, wie gesagt, take42.de.
Genau, was auf jeden Fall interessant ist und was er auch schon bei Alien hatte. Also sie war eine der ersten Verfechterinnen von Equal Work, Equal Pay. Also sie ist eigentlich so die Vorreiterin für Gleichbehandlung in Hollywood, was die Geschlechterverteilung angeht.
Und damit schließt der Kreis zum Thema Einflussreich.
Genau. Und zu Gorillas im Nebel, weil da hat sie das erste Mal, glaube ich, eine Top-Gage ausgehandelt, die so nicht vorgesehen war.
Also wie viel sie bekommen hat, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass sie sich für Gorillas im Nebel stark engagiert hat. Hat die auch eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin eingebracht, eine von dreien, die sie hat. Sie spielt hier die Biologin Diane Fossey, die ja wirklich in den Dschungel zog, um Gorillas zu erforschen und sich später sehr stark für den Artenerhalt einsetzte. Das ist auch gleichzeitig was Sigourney Weaver dann selber fortgesetzt hat. Also der Film Gorillas im Nebel, das ist keine Analogie für irgendwas, sondern es geht tatsächlich um Gorillas im Film und es geht auch um Nebel, also auch im Film. Und lustigerweise haben sowohl Warner Brothers als auch Universal Pictures gleichzeitig an Filmen über Diane Fossey gearbeitet und wollten beide Drehgenehmigungen in den Urwäldern von Ruanda, um eben Gorillas aufnehmen zu dürfen. Die ruandische Regierung hat das verweigert, haben gesagt, nö. Also das ist ja hier, ne, das ist kein Zoo, sondern das ist unser Urwald und Gorillas, bitte, nee, lass die mal in Ruhe. Erst als Warner und Universal auf die glorreiche Idee kamen, so, lass uns das doch zusammen machen. Also aus zwei Projekten wurde ein Projekt. Da hat er dann die ruandische Regierung weich kochen lassen oder vielleicht war dann auch ein bisschen mehr Kohle da. Und dann durfte man auch tatsächlich in Ruanda vor Ort drehen. Der Film selber ist ja eher, wie gesagt, leise Töne, hat jetzt keine besonders große Cast, außer ganz viele Gorillas oder auch Leute in Gorilla-Kostümen. Aber hauptsächlich lebt der Film halt einfach von Diane Fossey und sprich der Darstellung von Sigourney Weaver. Wie gesagt, Oscar nominiert, nicht prämiert. Aber so, Musik hat er. Und da hat er auch einen Oscar für bekommen. Nee, Nominierung. Entschuldigung, Oscar-Nominierung bekommen.
Genau. Zu den Gorillas muss man allerdings auch nochmal sagen, also der Film ist ja weit vor den heutigen CGI-Standards entstanden. Also sprich, da sind wirklich Menschen in Gorilla-Kostümen und der Film hatte damals wirklich sehr viel Anerkennung für die Darstellung dieser Gorillas bekommen, weil das wohl das erste Mal war, dass Menschen in Kostümen diese Tiere wirklich glaubhaft dargestellt haben. Also es war halt eben so die Mischung aus Dokumaterial, also selbstgedrehtes Dschungelmaterial von echten Gorillas. Und man hat diesen Übergang nicht wirklich gesehen. Also wirklich richtig gut.
Beziehungsweise die interagieren ja auch miteinander.
Also, ja, genau.
Also auch echte Gorillas sind quasi so geflasht von der Qualität. Also die kriegen selber nicht mit oder sind selber halt so daran interessiert, was da jetzt gerade passiert. Also wie gesagt, die Gorillas im Kostüm und die echten Gorillas kann man nicht voneinander unterscheiden. Genau.
Ja. Und die Musik stammt von Maurice Jarre, den wir halt auch kennen von, wie schon früher erwähnt, von Dr. Zhivago und Lawrence von Arabien oder von diesen James Clavell Mehrteilern im Fernsehen, Shogun oder Taipan. Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, will ich jetzt gar nicht so im Detail drüber nochmal drauf eingehen. Der Soundtrack, der ist sehr atmosphärisch, also typisch Maurice Jarre eben. Er ist leider auch ein bisschen klischeehaft, also er nutzt diese Klänge der Buschtrommeln extensiv und auch sehr sphärische Synthesizer, die diese geisterhafte Umgebung ein bisschen charakterisieren sollen. Also eben dieser wirklich wortwörtlich dieser Mist, dieser dieser Mist, ja, schön, dieser Nebel, der das alles auch so ein bisschen weich zeichnet. Und ja, im Film funktioniert das super. Also das stellt man überhaupt nicht in Frage. Man nimmt gar nicht wahr, dass diese Musik überhaupt da ist. So für sich allein gestellt, ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich so ein eher nicht ganz so charakteristisches Stück rausgesucht. Das ist das, was dann im Abspann läuft. Das hat so ein bisschen was von allem, aber man kann es tatsächlich auch einfach mal hören. Ich würde tatsächlich empfehlen, guckt euch lieber den Film an, anstatt euch den Soundtrack irgendwo mal zu besorgen. Denn das ist einer dieser klassischen Dinger, das funktioniert nur zusammen. Ja, und damit sind wir auch durch. Marco, fahr uns nach Hause.
Ja, damit sind wir durch. Ich darf euch nach Hause bringen. Also wer das beim Fahren hört, dann hoffentlich gute Heimfahrt. Wer schon zu Hause ist, Glückwunsch.
Herzlich willkommen.
Ja, genau. nimm den Keks. Genau, in 4 Wochen sind wir wieder da. Dementsprechend sagen wir leise Servus. Wir sind
Andi
und Marco. Zusammen sind wir Take 42 und wir hören uns in 4 Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.